Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Andrea Schildke, schön, dass Sie da sind. Im Montagsspiel der zweiten Fußball-Bundesliga unterlag Erzgebirge Aue im Heimspiel Dynamo Dresden mit 1:3 über das Sachsen-Derby Thorsten vom Wege.
14.500 Zuschauer sahen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten der FC Erzgebirge Aue, das spielbestimmende Team, folgerichtig die 1:0 Führung. Ein schöner Kopfball von Zulechner in der 27. Minute nach Flanke von Riese. So ging es in die Kabinen, aber Dresden ganz offensichtlich wachgerüttelt durch die Ansprache von Trainer Christian Fjell, kam mit mehr Engagement aus der Kabine und machte prompt den 1:1 Ausgleich. Wahlquist hatte sich schön durchgesetzt, passte dann herein auf den kurzen Pfosten. Dort stand Lukas Röser und der machte per Hackentrick den Ausgleich. Danach Dresden das bessere Team mit mehr Zugriff zum Spiel, bissiger in den Zweikämpfen. Und dann war es der eingewechselte 20-jährige Justin Löwe, der in seinem zweiten Einsatz für Dynamo, bisher hat er nur eine Minute gespielt in der gesamten Saison, per Schuss von der Strafraumgrenze im Anschluss an den 5. Eckball zum 2:1 aus Dresdner Sicht einnetzte. In der Nachspielzeit, da machte Erich Berko dann mit schönem Solo den Deckel drauf. Dresden befreit sich damit weiter aus der Abstiegszone. Aue muss die Punkte woanders holen.
Im Deutschen Fußballmuseum findet aktuell eine Gala statt. Anlass: 11 Weltmeister werden in die Hall of Fame aufgenommen, die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. Das eigentliche Thema aber ist Reinhard Grindel. Der DFB-Präsident hat Zusatzeinkünfte von 78.000 Euro nicht offengelegt, die er als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB-Medienakademie erhalten hat. Markus Bark in Dortmund. Reinhard Grindel ist auch vor Ort. Hat er sich denn zu dem Thema irgendwie geäußert?
Nein, er hat sich überhaupt nicht geäußert. Es war ein sehr langes Programm, das auch gerade erst zu Ende gegangen ist. Und Reinhard Grindel hat die Laudatio auf die drei Stürmer gehalten, die aufgenommen wurden. Uwe Seeler, Helmut Rahn und Gerd Müller. Und dabei kam das natürlich überhaupt nicht zur Sprache. Vorher sind fast alle Nationalspieler, die aufgenommen wurden, und auch viele andere Gäste über den roten Teppich gegangen, wurden zu Herrn Grindel befragt. Herr Grindel ist, so wie ich das gehört habe, durch einen Seiteneingang ins Museum gegangen und kam nicht über den roten Teppich.
Wenn die anderen Gäste zu Herrn Grindel befragt wurden, was haben die denn gesagt?
Die meisten waren sehr zurückhaltend, unter anderem DFL-Präsident, Ligachef Reinhard Rauball, der ja schon durchaus ein getrübtes Verhältnis zu Herrn Grindel hat. Der sagte, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das intern. Lothar Matthäus hat so indirekt Kritik geäußert. Der sagte, beim DFB wird viel rumgeeiert und das sei jetzt eigentlich an der Zeit, mal Sachen schnell zu klären. Aber was genau geklärt werden muss, hat er nicht gesagt. Am deutlichsten wurde der ehemalige DFL-Funktionär, heute noch Geschäftsführer beim FC St. Pauli, Andreas Rettich, der sagte recht süffisant, Herr Grindel wäre sicherlich heute hier nicht in die Hall of Fame aufgenommen worden, und er sagt, die Außendarstellung des DFB, die sei ja schon seit langem verbesserungswürdig.
Es heißt, eine außerordentliche Präsidiumssitzung soll es wohl nicht geben. Die war ursprünglich wohl mal angedacht. Wie sehen denn jetzt nach Ihren Informationen die nächsten Schritte aus in der Causa Grindel?
Was man hier so hört, auch am Wochenende im Verband, ist, dass da schon viel geredet wird, und es muss ja nun auch keine offizielle außerordentliche Präsidiumssitzung sein. Es kann ein informelles Treffen geben, es kann eine Telefonkonferenz geben. Es gibt ja auch schon Gerüchte über Namen, die da gehandelt werden. Christoph Metzelder habe ich da gehört, Philipp Lahm, das liegt natürlich nahe, er organisiert jetzt die EM 2024. Der hat allerdings, und zwar auf dem roten Teppich, sich ganz klar dazu geäußert, und er sagte, heute ist, wie alle wissen, der 1. April.
Markus Bark war das live aus Dortmund von einer Gala-Veranstaltung im Fußballmuseum. Vielen Dank. Die ehemalige Fußball-Europameisterin Inka Grings hat am Abend ihr erstes Training beim Regionalligisten SV Strahlen geleitet. Eine außergewöhnliche Premiere, wie Kerstin von Kalkreuth berichtet.
Inka Grings ist die erste Frau, die eine Männermannschaft in einer der vier höchsten Fußballklassen übernimmt. Gemeinsam mit Thomas Drothboom soll sie den SV Strahlen vor dem Abstieg bewahren. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die zweimalige Europameisterin. Die 40-jährige Grings hat die höchste deutsche Trainerlizenz. Sie trainierte bisher den Frauenbundesligisten MSV Duisburg und den männlichen Nachwuchs von Viktoria Köln. Frauenbundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, deren Mann Präsident beim SV Strahlen ist, traut Inga Grings den Job bei den Männern ohne weiteres zu, sogar in einer höheren Spielklasse.
Im Viertelfinale um den DFB-Pokal empfängt Zweitligist SC Paderborn morgen Abend den Ligakonkurrenten Hamburger SV. Davon abgesehen, dass Paderborn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das Pokal-Halbfinale einziehen kann, ist das Spiel auch noch aus anderer Hinsicht ein besonderes. Am 21. August, vor 15 Jahren nämlich, begann mit dieser Partie der bis dahin größte Wettskandal im deutschen Profifußball.
Ex-HSV-Profi Bastian Reinhardt kramt tief in seinen Erinnerungen. Knapp 14,5 Jahre sind vergangen. Und trotzdem beschäftigt ihn noch immer eine Sache.
Das ist für mich auch heute noch völlig unverständlich, wie man eine eigentlich aufstrebende Schiedsrichterkarriere, aufstrebende Schiedsrichterlaufbahn so wegwirft für das schnelle Geld.
Der HSV in der dunklen Spielkleidung.
Anstoß in Paderborn. Nach knapp einer halben Stunde führt der Favorit aus Hamburg.
Und wieder lauert Emil Penzer, da ist er 2-0.
Aber bis dato lief alles wunderbar und dann wurde es kurios.
Schiedsrichter Robert Heutzer hat einen Auftrag der Wettmafia. Paderborn muss dieses Spiel gewinnen. Später kehrt Heutzer in einer ZDF-Dokumentation an den Tatort zurück.
Es war ja nach dem 2-0 auch so gewesen, dass man dann auch handeln musste. Ja.
Elfmeter und Gelb für Rahn und der sagt, ich hab doch gar nichts gemacht.
Nach diesem ersten Elfmeter wird Bastian Reinhardt und seinen Hamburgern langsam klar, irgendwas läuft hier gegen uns.
In der Halbzeit hat dann auch noch ein Mitspieler von uns gesagt, er hat da ein Gespräch mit angehört. Der Schiedsrichter hat irgendwie sowas gesagt wie, mach dir keine Gedanken, ich mach das schon. Zu den Paderbornern.
Paderborn ist wieder drin, dreht das Spiel, führt 3-2 kurz vor Schluss.
Ja, da wollte er anscheinend auf Nummer sicher gehen.
Von links kommt ein Ball in den Hamburger Strafraum.
Dieser Elfmeter war mit Sicherheit keiner. Löwe fällt schon vorher. Reinhardt, der hierfür auch noch gelb bekam, schuldlos.
Ich weiß gar nicht, glaube ich, stand noch vor ihm. Der hat mir dann noch eine gelbe Karte gegeben. Er konnte dann eigentlich nur noch lachen. Also das fand ich einfach nur noch lächerlich alles.
Der HSV ist raus. Beschwerden will erstmal keiner hören. 4 Monate später fliegt dann alles auf. Und Heutzer sitzt bei Johannes B. Kerner in der Talkshow.
Nach Paderborn gegen den HSV. Wie viel Geld haben Sie da bekommen?
18.000 plus 2.000, insgesamt 20.000 Euro.
In bar?
In bar. Geldgeber war es auf jeden Fall.
Später muss der Schiedsrichter ins Gefängnis. Nach der Entlassung zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Heutzer darf mit seiner Geschichte kein Geld verdienen. Also zum Beispiel keine Biografie schreiben. Das ist Teil eines Vergleichs mit dem Deutschen Fußballbund. Robert Heutzer zahlt 126.000 Euro an den Verband. In Raten. Bis ins Jahr 2026.
Mir tut er auch nicht leid, muss ich sagen. Ich hätte es menschlich groß gefunden, wenn er hier mal nach Hamburg gekommen wäre und sich persönlich hier entschuldigt hätte vor der Mannschaft. Also das wäre eine Geste gewesen. Da würde ich sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt können wir die Sache abhaken und Hut ab, dass er sich das getraut hat. Aber das hat er leider nie gemacht.
Ein Beitrag von Mats Nicholson. Die Ordner von Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus werden vom Verfassungsschutz überprüft. Das bestätigte ein Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums. Es habe bereits vor 2 Jahren ein Angebot an den Verein gegeben, dass der Verfassungsschutz die Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Bereichen prüft. Nun habe der Verein das Angebot angenommen, so der Sprecher. Nach einer umstrittenen Trauerbekundung für einen toten rechtsextremen Fan im Stadion des Regionalligisten Chemnitz FC hatte es auch beim FC Energie Beileidsbekundungen von Fans gegeben. Nach 10 Jahren Pause sind die Radprofis im vergangenen Jahr wieder zur Deutschlandtour gestartet. Heute stellten die Organisatoren in Frankfurt die Strecke für die diesjährige Rundfahrt vor. Einzelheiten von Martina Knief.
4 Etappen, 4 Bundesländer und dazu eine Deutschlandtour, die im Jahr 2019 mit ihren Etappenorten auch an 30 Jahre Mauerfall erinnern möchte. Die Tour führt daher mehrfach entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Insgesamt müssen die Radprofis 721 Kilometer vom Start in Hannover am 29. August bis zum Ziel in Erfurt am 1. September zurücklegen. Die Deutschlandtour hat zudem auf den einzelnen Etappen sowohl etwas für Klassiker als auch für Sprintspezialisten zu bieten. An den Etappenorten ist die Vorfreude auf die Deutschlandtour ebenso groß wie bei den deutschen Radprofis. Wer Ende August am Start stehen wird, ist allerdings noch nicht klar.
Die Tour de France wird auch künftig live im Ersten zu sehen sein. Wie die ARD mitteilte, gibt es eine Vereinbarung mit dem Tourveranstalter ASO für die Jahre 2019 bis 2021. Die wichtigste Radrundfahrt der Welt beginnt in diesem Jahr am 6. Juli in Brüssel. Das war Sport aktuell mit Andrea Schildke. Nach den Nachrichten die Sendung Das war der Tag. Ein Thema darin, die geplante Widerspruchslösung bei der Organspende.